zunächst sagen, dass in den Abenden oder Morgen meine Frau immer beginnt. Das sind die Höhepunkte der gesamten Veranstaltung. Sie erzählt aus dem Leben von Liederdichtern. Das ist ja das Allerschlimmste, dass man immer singen darf, denn das Singen ist ein Gottesgebot. Und das werden Sie auch merken, wenn Sie bedrückt sind und singen, man kann den Kummer sich vom Herzen singen. Und das ist so herrlich, wenn man das tut. Jetzt, heute Abend hat sie noch nicht gewollt, dann habe ich gesagt, dann fange ich an mit einem Lied, das gehört dazu. Und das ist ganz wichtig, und zwar heute Abend von einer Comtesse, Eleonore. Die hat mit 20 Jahren einen Opa geheiratet, der 57 Jahre alt war. Das war die Fürstin zu Reusch. So ein Lied müssen wir jetzt einfach zunächst vorher miteinander singen. Und die Lieder, die sind ja einfach Bibellieder. Die großen, bekannten Hymnen. Ich habe es jetzt immer bei der Olympiade gedacht, das müssen unsere Jungen wieder wissen, was Hymnen sind. Wo es andere Melodien und dann, da geht ganz viel mit und da ist ein Inhalt drin. Die Eleonore hat noch ein paar Kinder bekommen. Ihr Mann ist dann nach 30-jähriger Ehe gestorben. Das ist interessant. Eleonore, Fürstin zu Reuß. Verstehen Sie so? Ist es verständlich?
Ja,
ah ja. Die Eleonore, Fürstin zu Reuß, und die hat uns ein herrliches Lied geschenkt, mit dem möchte ich heute Abend anfangen. Das kennen Sie alle. Man muss auswendig, könnte man schon singen, aber wir wollen ja hier keine Revolutionäre sein. Ich bin durch die Welt gegangen, und die Welt ist schön und groß, und doch zieht mein Verlangen mich weit von der Erde los. Ich habe die Menschen gesehen, und sie suchen spät und früh. Sie schaffen, sie kommen und gehen, und ihr Leben ist Arbeit und Mühe. Sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück. Und sie kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Das ist heute Abend unser Thema, wenn man glücklich wird. Es ist eine Ruhe vorhanden für das arme, müde Herz, sagt es laut in allen Landen. Hier ist gestilleter Schmerz. Es ist eine Ruhe gefunden für alle fern und nah in des Gotteslammes Wunden am Kreuze auf Golgatha. Nun haben wir ja in diesen Tagen die Bergpredigt, wollen wir lesen. Aber Sie wissen, dass in der Bergpredigt ganz verschiedene Ansichten drüber gibt. Bismarck hat gesagt, mit der Bergpredigt kann man keinen Staat regieren. Andere Leute habe ich gehört, die haben gesagt, also ich möchte von Jesus nichts wissen, sein Kreuzestod interessiert mich nicht, Auferstehung glaube ich, aber die Bergpredigt, das ist was vom Ethos drin, vom guten Verhalten, was man tun muss. Joschka Fischer war so einer, unser verehrter Außenminister. Dachte, kannst du das denn leben, Joschka? Wer eine Frau ansieht, ihre zu begehren, der hat schon die Ehe mit ihr gebrochen. Wenn du deinen Bruder hast, dann bist du ein Mörder. Kann das ein Mensch überhaupt leben? Das andere, ja, das ist für den Himmel. Wird mal die Ordnung in der Ewigkeit sein. Andere sagen, nein, das darfst du nicht so wörtlich nehmen. Die Bibel, die will nur ein bisschen die Richtung anzeigen, die man gehen muss. Alles Quatsch. Was Jesus uns in der Bergpredigt sagt, ist für uns Christen ganz, ganz verpflichtend. Denn Jesus hat gesagt, mit ihm beginnt das Reich Gottes. Die Gottesherrschaft auf der Erde. Denn Gott ist Herr und König. Auch wenn in der Welt die Sintflut passiert, ist er immer noch der Herr und der Schöpfer der Welt. Und auch wenn Kriege kommen und Naturkatastrophen, es gab es zu allen Jahrhunderten, ist er der Herr und der König. Und er herrscht, wenn Sie mal die schöne Psalmen lesen, 47, wie der Herr regiert. Und die Menschen können gegen die Herrschaft Gottes sich auflehnen und toben. Warum toben die Heiden so vergeblich? Ihr könnt doch Gott nicht vom Thron stoßen. Statt der Eleonore Fürstin zu Reuss hätte ich auch jetzt heute Abend beginnen können mit dem Philipp Friedrich Hiller. Jesus Christus herrscht als König, alles wird ihm untertänig. Jesus hat alles in seiner Hand, alle Macht über alle Gewalten. Er ist der, der diese Welt, auch die verrückte Welt in seiner Hand hat. Er wird sein Reich vollenden und darum geht's doch. Und das hat begonnen mit seinem Kommen, Das Reich Gottes ist mitten unter euch, hat Jesus gesagt. Aber das Reich Gottes kann man nicht betasten, man kann es nicht sehen, aber man kann es erleben und erfahren. Und davon spricht die Bergpredigt. Und darum ist es für uns ganz wichtig, das muss in deinem Leben sich ereignen, was Jesus in der Bergpredigt sagt, dass nicht irgendein Traum oder eine Utopie oder irgendein Gedankengebilde, sondern das hat Jesus verkündet. Und ich bin so froh, dass uns Jesus die Magna Carta des Reiches Gottes gibt. Das ist die Grunderklärung, was das Reich Gottes ist. Jetzt ist ja merkwürdig, wir reden gar nicht mehr vom Reich Gottes. Unsere Vorfahren in Württemberg haben ganz viel vom Reich Gottes gesprochen. Etwa in der Missionsgeschichte, dass da plötzlich in einem Heidenland, wo lauter Finsternis ist und so Zauberkult und magische Kräfte, schwarze Magie herrscht, plötzlich Jesus anfängt, alles umzudrehen. Mich hat das ja immer bewegt, im Missionsdienst, wenn man das erlebt hat. Und ich habe das immer wieder gefragt. Nagaland, es hat lang gedauert, Jahre, bis ich endlich ins Nagaland durfte. Wissen die meisten gar nicht, wo das Nagaland liegt. Hinter Bangladesch gibt es nochmal 12 indische Provinzen. Nordostindien. Das ist nur ein ganz kleiner Übergang mit 30 Kilometern. Und da leben lauter Völker, die waren Kopfjäger. Köpfe abgeschnitten und an den Gürtel gehängt, in der Sonne gedörrt. Und mich hat es immer interessiert. Heute 100% baptistische Christen. Wie ist das passiert? Und dann auf einmal hört man, wenn die sagen, in einer Generation, als sie Jesus fanden, haben sie gemerkt, das brauchen wir doch gar nicht mehr. Die haben immer gesagt, es hat uns nie Freude gemacht, die ganze Sache. Das war für uns unheimlich. Wir waren getrieben von den schwarzen Magiekräften, Teufelsmächten, die uns beherrscht haben. Aber als Jesus kam, hat Neues in unserem Leben angebrochen. Und das sollten wir auch erleben mit der Bergpredigt. Das ist interessant, genauso in Malaysia, wo die sterbenden Stämme sind bei den Indianern. Wenn Jesus mit seinem Evangelium hinkommt, dann werden Ehen erneut und dann hören Menschen auf, Alkohol zu trinken und besoffen zu sein. Dann nehmen sie ihre Pflichten wahr. Dann auf einmal wird der Vater ein treusorgender Familienvater und kümmert sich um die Kinder. Sie sind interessiert, was Neues, denn Jesus schafft neue Menschen. Und davon redet die Bergpredigt. Wir müssen das wirklich ernst nehmen in diesen Tagen. Für uns eine ganz aktuelle Botschaft. Nun lese ich heute die ersten 12 Verse, Matthäus 5, wenn Sie eine Bibel dabei haben, leider darf man ja keine Bibel auslegen. Als Jesus aber das Volk sah, ging er auf einen Berg und setzte sich. Die Israel-Touris unter uns, die haben das ja alle in Galiläa auf dem Berg der Seligpreisung auch so sich vorstellen können da oben. Und seine Jünger traten zu ihm. Und Jesus tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach: Selig sind die, da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind die, da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind die da hungert und durstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. Verleumdung, Hetze. Seid fröhlich und getrost, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden, denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Also was Jesus sagt, muss für jeden Menschen, der nicht Jesus-Jünger ist, als Unsinn erscheinen. Stimmt doch gar nicht. Die Friedfertigen, die drückt man doch an die Wand, denen zieht man doch das Fell über die Ohren. Selig sind die Leidtragenden. Wenn heute einer erlebt, dass er liebste Mensch weggenommen hat, der findet doch keinen Boden mehr unter den Füßen. Wie kann Jesus sagen, der sei selig, wenn er Traurigkeit hat? Selig, wer nach Gerechtigkeit dürstet. Hat es doch ganz arg schlimm, wenn man in dieser Welt keine Gerechtigkeit kriegt, sondern ungerecht verurteilt wird. Und es mit dem reinen Herzen, gerade ist ja gestern passiert, dass ein Mann eines großen Kandidaten zur Bundeskanzlerwahl verurteilt wurde, ganz hässlich angegriffen, weil der früher vor 15 Jahren mit 22 Jahren vertreten hat, kein Sex vor der Ehe. Soweit sind wir in unserer Gesellschaft. So ist unsere Gesellschaft heute. Und er wird angeklagt, weil er ein treuer Katholik war, sitzt in der Staatskanzlei in Nordrhein-Westfalen. So was Furchtbares. So wie sind die Leute, was alles heute bei uns läuft, die Welt spricht ganz anders. Die Friedfertigen sind doch die Dummen in der Welt und die Barmherzigen. Nein, guck doch, dass du dein Recht kommst, du musst doch mal auf den Tisch hauen. Mit Sanftmut kannst doch du nicht leben. Ihr müsst merken, das Evangelium ist die Faust aufs Auge. Das passt überhaupt nicht in die Welt. Und trotzdem, Jesus hat Recht, weil er der Herr ist und weil er das macht. Und zwar wieder, wir müssen lernen, dass das, was Jesus sagt, ganz anders ist, als was die Welt sagt. Und das ist mit allem. Lasst euch doch nicht durcheinanderbringen, wenn die Menschen das Evangelium nicht verstehen. Das kann man als Weltmensch auch nicht verstehen. Dazu braucht man erleuchtete Augen, die der Heilige Geist uns erst öffnet, damit wir die Wahrheit des Evangeliums erkennen können. Und das Wort selig, das gebraucht man ja in unserer Sprache schon gar nicht mehr. Wir haben noch glücklich, aber selig ist ja noch eine Stufe mehr. Jesus spricht von einer Seligkeit. Das ist eine vielfache Glücklichkeitsstand. In dieser Welt gibt es gar kein Glück, weil alles Glück dieser Welt zerbricht. Wenn du viel Geld hast und wenn du reich hast, wenn dir Ehre zufällt, du weißt doch, dass es alles wieder zerrinnt in dieser Welt. Es hat doch keinen Bestand und deshalb redet Jesus von seinem Gottesreich, das mit ihm begonnen hat, mit seiner Himmelsherrschaft, das gleiche Wort. Himmelsherrschaft, Gottesreich, das Jesus in diese Welt gebracht hat und das mit Jesus beginnt und das in deinem Leben beginnt, wenn Jesus dein Herr ist. Und dann hat letztlich nicht mehr die Welt, dir die Maßstäbe zu geben, sondern hat Jesus das zu geben. Und das ist ganz wunderbar. Da fängt ein Glück an, von dem die Welt gar nichts ahnen kann. Ein Glück, das ist so unbeschreiblich groß. Eleonore Fürstin zu Reuss hat es ja gesagt, dass die Welt nichts findet. Und wenn sie alles Verrückte machen, sie können alles auf den Kopf stellen, heute ist ja dran, dass man die letzten Gottesgebote außer Kraft setzt, können sie machen, aber sie werden doch nicht glücklich. Ich habe so einen Satz, dafür bin ich bekannt, es gibt keine Sünde in deinem Leben, die dich glücklich macht. Nicht. Kein Steuerbetrug, keine Lüge. Kein Schmutzgedanke macht dich glücklich. Kann es kurz sein, dass du vielleicht in der Täuschung lebst, aber es wird in deinem Leben nur dein Gewissen plagen. Für uns Alte kommt das ja immer, wenn uns die Sünden der Jugend anklagen. Wenn wir uns erinnern, was wir andere verletzt haben, was wir unseren Eltern zugefügt haben. Nein, die Welt lebt falsch, weil sie Christus nicht kennt. Aber das ist herrlich, dass das gleich klargestellt wird. Die Bergpredigt ist das, was mit Jesus beginnt und was Jesus in unserem Leben tun will und was er durchsetzen will und schaffen will. Und darum ist das so gewaltig und hat auch ganz groß auch immer wieder eine Bedeutung für uns. Jetzt fangen wir mal der Reihe nach an, auf der Glückssuche, wie wir das Glück überhaupt finden. Ich hatte einen Freund, den Dr. Hans-Martin Kilgus, der war in Kohistan. In Pakistan als Arzt 30 Jahre, das ist in dem Tal, das grenzt vor der chinesischen Grenze bei den Himalaya- und Hindukusch-Ausläufern ist, wo es überhaupt keine Christen gibt. Und er hat erzählt, dass immer wieder so Weltenbummler aus Deutschland kommen und die suchen natürlich, wo man unterkommen kann. Und da hinten im Hindukusch gibt es ja keine Gasthäuser und kein Hotel mehr. Und dann landet man zum Schluss beim Missionar, Missionsarzt, ob man da noch ein sauberes Bett kriegt. Und da hat er gesagt, und da rede ich mit den Weltenbummlern. Und dann erzählen sie, ich suche nach dem großen Glück. Und dann sagt er, und ich sitze da und darf ihnen von Jesus erzählen. Am Hindukusch, am Ende der Welt. Das müssen Sie wieder wissen, das ist das Größte, was Sie Menschen erzählen können. Lassen Sie sich nicht verwirren, dass Sie sagen, was hältst du davon, das ist mein Geld. Natürlich, wer Geld sucht, wer Ruhm sucht, wer meint, das sei sein Glück. In diesen Tagen, wo so viel vom Tod geredet wird, was ja gar nicht stimmt, es gibt ja gar keine Übersterblichkeit in diesen Tagen. Aber die Leute haben wahnsinnig Angst. Ich stelle mir immer vor, wie ist das für einen Menschen, der keinen Heiland hat? Weil er denkt, mein Leben ist gefährdet und es kann durch einen ganz kleinen Moment passieren. Wo stürzen die hin? Wissen Sie, wie schlimm das ist für Menschen, die nicht wissen, wer Jesus ist, der den Tod besiegt hat? Deshalb reden Sie, seien Sie ein Zeuge des Reiches Gottes. Und sagen Sie, regen Sie sich doch nicht auf, wenn der andere lacht. Der darf doch lachen, Sie haben doch auch mal gelacht, wie Sie jung waren. Und dass Sie das wissen, aber ich will es bezeugen. Und da sagt Jesus zuerst, selig sind in einem ganz großen Glück Leute, die geistlich arm sind, nicht geistig, das sagt gar nichts, ob geistig arm sind. Was mich immer wieder beeindruckt hat, Kinder mit dem Down-Syndrom, die haben oft mehr von Jesus begriffen im Glauben, sind fröhliche Leute. Und was geht es denn, dass geistlich arm sind, die vor Gott schwache, arme Leute sind. In unserer Welt ist ja jeder begeistert von sich selber, auch die Mode der Psychologen, der Therapeuten, der Coaching sagen, du bist der Beste, du bist keiner so gut wie du. Und dann muss man doch sein Selbstbewusstsein stärken und sich selber verwirklichen. Aber interessant, dass Gott immer mit Leuten gearbeitet hat, die ganz schwach waren. Wenn Sie mal an Gideon denken. Der Gideon war gar kein großer Mann. Als Gott ihn berufen hat, hat er gesagt, ich komme da aus gar keiner besonderen Familie, warum rufst du mich? Wir sind doch das kleinste Geschlecht in Israel. Warum rufst du? Das hat bei Gott Methode. Oder warum hat Gott beim Riesen Goliath, der hätte doch einen brauchen müssen, so wie die Olympia-Ringer da, so richtig diese Leute mit 140 Kilo, die zupacken können und den Ellbogen aushängen und so. Und dann hat er einen Buben genommen, einen Knaben, den David, wo selbst der Saul sagt, wer bist du eigentlich? Das ist Methode Gottes. Leute, die vor Gott schwach sind, darum hat er dich erwählt, wegen deiner Schwäche. Und er will in deinem Leben der Herr sein, dass mit seiner Kraft in dir mächtig wird. Und das ist die Seligkeit der glaubenden Leute, die sagen, Herr, du kennst meine Schwäche. Ich bin schwach, doch du bist stark, deine Kraft hilft mir voran, du bist ein Spiritual. Und ganz viele Lieder fallen ihnen plötzlich ein, wo das überhaupt gesungen wird. Der Herr Jesus hat uns doch in Dienst genommen, weil er weiß, wie sündig wir sind. Aber er will doch die Sünde zudecken mit seinem Blut. Wir sind geistlich arme Leute. Wir haben auch viel zu wenig vom Heiligen Geist bis jetzt gewinnen. Wir wollen noch viel mehr von ihm kriegen. Darum sagen wir, Herr, wir sind doch arm vor dir, schwache Leute. Und der Jesus sagt, das sind selige Leute, die mit den Gaben des Heilands Jesus rechnen. Die werden beschenkt, überreich beschenkt. Es ist mir immer wieder eindrücklich, wie die ersten Apostel und Missionare keine Bibelschule besucht haben. Weil viele sagen, ich bin theologisch nicht gebildet. Hoffentlich nicht. Gerade weil du ein natürlicher Mensch bist, gebraucht dich der Herr. Und die Frauen auch. Genau wie die Männer, er braucht euch als seine Zeugen in dieser Welt. Und er hat das immer gesegnet. Die Lydia war eine Popo-Krämerin, was war das? Er hat so eine Boutique besessen für teure Stoffe. Und der hat gebraucht schwache Leute. In der ganzen Missionsgeschichte waren das immer schwache Leute, die arm sind im Geist, selige Leute, von einer großen Seligkeit erfüllt. Der Herr Jesus macht aus mir, der ich ein untaugliches Werkzeug bin, noch was Großes. Der Paulus hat gesagt, er sei eigentlich der Champion der Sünder. Dass er mir das Evangelium anvertraut hat, sagt er dann im Timotheusbrief, ausgerechnet mir, wo ich doch so ihn weggedrückt habe, diesen Jesus aus meinem Leben, selige Leute, weil es nicht um unser Können geht, sondern um seine Macht in unserem Leben. Dass Jesus in deinem Leben der Starke ist, der wirkt und der will das tun, er will der Herr sein. Selig sind, die geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Und in diesen Tagen will Jesus noch ganz viel machen, durch ganz schlichte Leute, durch dich und durch mich, wo wir stehen an unserem Platz, ganz herrlich. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Was tot ist, Trauer, das kann gar niemand vorher sich theoretisch ausdenken. Die unter uns, die jetzt ganz frisch in Trauer sind, die ahnen etwas davon, Der Johann Tobias Beck war im 19. Jahrhundert ein großer Theologe in Basel. Der hat Frau und zwei Kinder verloren. Der hat von der zermalmenden Macht des Todes gesprochen. Der Tod löscht alles aus. Das sind die Erinnerungen so furchtbar, weil du den Schrank ausräumen musst. Und was mache ich jetzt mit den ganzen Sachen? Und da kommt die Erinnerung, tut alles bloß noch weh. Man kann das erst erleben in ganz nächster Nähe. Warum sagt dann Jesus selig? Weil in dieser schrecklichen Trauer und Einsamkeit Jesus als der Auferstandene seinen Sieg aufrichten will. Und jetzt erzähle ich weiter von dem Johann Tobias Beck, der Frau und zwei Kinder verloren hat. Er hat einem anderen Freund geschrieben, der seine Frau verloren hat. Er hat gesagt, wenn ich die Möglichkeit hätte zu wählen und dürfte meine Verstorbenen wiederkriegen, aber ich müsste all das hergeben, was der Herr Jesus mir an Segnungen in der Trauerzeit geschenkt hat, ich wüsste nicht, was ich wählen sollte. Sehen Sie mal vor. Das war noch größer, als was die Verstorbenen ihm gegeben haben, wo sie noch gelebt haben. Das ist so wunderbar. Du musst das wissen, in der Trauer hilft das Jammern nicht, sondern die Gegenwart von Jesus. Du musst ein Wort hören. Johann Tobias Beck hat immer gesagt, nicht bloß einzelne Verse. Du musst die ganze Schrift lesen. Die ganze Schrift, wie Jesus den Tod entmachtet hat und wie Jesus stärker ist, sondern schon die Freude gibt auf seine zukommende, auf die neue Welt, auf die wir zugehen, die vor uns liegende Welt, dass wir uns freuen dürfen. Das ist so groß. Ich habe ja immer wieder, es war mir immer das Schwerste, wenn ich Kinder beerdigen musste. Schaffe ich nicht. Das kleine weiße Särklein und wie ein Püppchen liegt das Kind drin, Leukämie. Und das ist ja für die Mutter so schrecklich. Jetzt soll sie das hergeben, das weiße Särklein. Das geht nicht, was machst du da? Und dann sag ein Jesuswort. Jesus Christus hat dem Tod die Macht genommen und plötzlich fängt an, eine Mutter getröstet zu sein. Das verstehen Sie nicht. Ich habe ja viele Menschen zum Sterben begleitet und habe immer gedacht, wie soll denn das gehen beim Sterben? Das ist unglaublich. Auf der Intensivstation, die OP war vorbei, aufgemacht und wieder zugemacht. Sie kennen das ja und der Patient weiß es. Sage ich, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, Jesus ist jetzt bei dir. Und dann sagen Leute, das ist das Größte und ich bin ganz geborgen. Meine Frau hat ja verschiedene Unfälle in der letzten Zeit gehabt, und was auch, wie wir auf dem Schwimmblick waren, gestürzt waren, Oberschenkelhals gebrochen hat, musste dann mutlang operiert werden. Und ihr Blut gerinnt nicht. Das ist eigentlich ganz arg schwierig. Und das ist in der Operation passiert. Sie hat nur eine Rückenanästhesie gehabt. Und sie hat alles mitgekriegt, was die Ärzte gebrüllt haben in schwäbischen Schimpfwörtern. Packt doch die Arterie und sagt das Wort Gottes. Ich habe nur die Bibelworte gehabt. Ich hatte einen solchen Frieden, den ich gar nie gekannt habe. Das macht der Herr. Selig sind die Trauern. Wir leben plötzlich nicht mehr oberflächlich. Und es geht nicht mehr, wie es hoch sind heute die Benzinpreise und was steht morgen in der Zeitung drin, sondern wir haben auf einmal den Blick auf die Ewigkeit, dass unser kurzes Leben diese Zielrichtung hat. Das Herrliche ist, wenn wir getröstete Leute sind in unserem Leben, Seligkeit. Es gibt eine ganz große Seligkeit, wo man den Tod nicht fürchtet. So kommt mein End heute oder morgen, ich weiß, dass mir es mit Jesus glückt. Ja, natürlich. Wie ich jetzt in Berlin war, da kam nachher ein Mann und sagte, seine Frau sei gestorben. Ich hätte das in der Predigt wieder erwähnt, dass man den Tod nicht schmecken wird. Sie hat ihn immer gewundert bei seiner Frau, ist das wirklich, wenn das heißt, steht so ein Jesuswort. Mir hat es jetzt ein großer Freund, ein großer Theologe im hohen Alter, hat gesagt, wo steht denn das? Guckst du nach dem Johannesevangelium. Dass man den Tod nicht schmeckt, wenn Jesus in uns regiert. Dass ich hinübergehen darf, wie sagt dann Philipp Spitta, dass ich fröhlich ziehe hinüber, wie man nach der Heimat reist. Und das ist das Wunderbare, dass der Tod seine Schrecken verliert, dass er nicht mehr der Rächer ist, dass es heimgeht, wer getröstet ist im Herrn. Selige Leute sind das. Und die Sanftmütigen, das spielt eine ganz große Rolle. Überhaupt bei den ganzen Seligpreisen muss man sagen, auf wen passen das? Wer lebt denn so sanftmütig und so friedfertig? Das passt ja eigentlich bis auf Jesus. Aber das Tolle ist, dass Jesus in unserem Leben das Gleiche geben will. Dass wir nicht mehr abhängig sind vom Ruhm der Welt und vom Lob und von den materiellen Dingen, sodass wir in Jesus so geborgen sind, dass die Königsherrschaft Jesus da ist, dass wir wissen, er führt mich. Ich stelle mein Leben in seine Hand und sie fangen doch auch jeden Tag an mit dem Bibellesen und mit dem Gebet. Und da wollen wir den Tag auch heute Abend so ausklingen lassen, dass Jesus uns das zusagt, sanftmütig, das war Jesus. Wir meinen ja immer, man müsste mal auf den Tisch hauen. Und dann wird es mal wieder richtig werden. Hat ja gar keinen Sinn, also auf den Tisch hauen. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, sagt Jesus. Das auch mit der Demut, das ist ja auch bei uns etwas, was da immer wieder fehlt, das von sich ganz nüchtern denken, was bin ich denn? Sanftmütig und demütig. Schon der Mose heißt, war ein sehr demütiger Mann. Aber Jesus beim Einzug in Jerusalem, wo es wieder heißt, von der Sanftmut Jesus, sanftmütig auf einem Esel reiten, das war Jesus ganz wichtig. Und Sie wissen das genauso, Sie haben auch bei Ihren Kindern und Enkeln nie was erreicht, wenn Sie mit dem Vorschlaghammer draufgehauen haben, hat gar keinen Wert. Aber mit der Sanftmut von Jesus, und ich weiß, wie viele Leute durch die Sanftmut der Zeugen zum Glauben kommen, nicht durch Wut, sondern durch Sanftmut, das müssen wir wieder lernen. Die Sanftmut von Jesus in unserem Leben zu haben, das ist ein ganz wichtiges Wort von der Sanftmut. Das ist nicht latschig und das ist auch nicht, dass man fünf gerade sein lässt. Jesus hat sogar zornig sein können. Das heißt sogar in der Offenbarung vom Zorn des Lammes. Ja, wir dürfen über das Böse in der Welt erzürnt sein. Trotzdem wissen wir, dass wir nur mit Sanftmut regieren können. Das schöne Lied, O Gott, du frommer Gott, dass ich mit Sanftmut meine Feinde überwinde. Wissen Sie, dass das ein Geheimnis ist, wenn Ihnen jemand feindlich gegenübertritt? Dass ich meinen Feind durch Sanftmut überwinde. Das ist so ganz wichtig. Lernt von mir, sagt Jesus, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Auch eine ganz wichtige Stelle im Galaterbrief, so können wir viel über all die Worte noch sagen, im Galaterbrief, wenn einer von der Sünde überführt wird, ein gläubiger Christ, was muss man dann machen? Da muss man hart durchgreifen, sagen wir. Dann müssen wir unter Kirchenzucht stellen. Da müssen wir dir mal zeigen, was los ist. Nein, wie sagt der Paulus, Galater 6, Vers 2, haben Sie die Bibel, schlagen Sie sich schon auf, das ist so herrlich, dass man es einfach mal Galater 6, Vers 2, Galater Epheser Philipper, das ist so toll, wie es der Paulus auch hier nochmal nennt in der Praxis. Wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung, von einer Sünde ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid, weil der Geist Gottes uns das lehrt. Und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht würdest. Also wir wollen im Geist von Jesus stehen und das lernen für uns. Die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit. Ja, was ist denn das? Die leiden unter ihrer eigenen Sünde. Und das ist so toll, sobald wir im Licht von Jesus sind, sehen wir unsere Sünde. Ganz stark. Jeden Tag. Und dann hungern wir danach und sagen, Herr Jesus, du musst mich reinmachen und gerecht machen. Ich werde nur gerecht. Nicht durch Selbstkasteiung, sondern durch die Vergebung, die Jesus spricht. Rein werden. Die hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit. Das ist so wunderbar, dass ich das erleben darf. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz, Psalm 51. Gib mir einen neuen, gewissen Geist. Ich dürste danach, nach ihm, nach dem neuen Leben. War ja für den Paulus auch so wichtig. Er war ja ein Pharisäer, bevor er Jesus erkannt hat. Und er hat mit allem Streben versucht, die Gesetze zu halten, bis er gemerkt hat, Jesus heiligt mich. Ich kann es nicht selber. Er muss es machen in meinem Leben. Und sagt, ich lege das Alte ab, das ist mein altes Leben. Ich will nur Christus ergreifen. Er ist die Gerechtigkeit in meinem Leben. Und das auch die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Das ist so groß. Die Vergebung, die Jesus noch am Kreuz ausgesprochen hat. In der Todesstunde, als sie ihn verspottet haben, Vater, vergib ihnen. Mitleid und barmherzig sein. Mit denen, die Jesus noch nicht kennen. Barmherzigkeit ist es. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Denn ihrer Sünde müssen Leute, die, bloß weil sie das Richtige getan haben, verleumdet und verlästert werden. Mir gefällt das immer so, da gibt es auch im Petrusbrief so eine schöne Stelle, wo Jesus von den Sklaven spricht. Und die Sklaven, die waren ja wirklich in einem bedauernswerten Zustand. Denen wurde die Menschenwürde abgesprochen. Und dann hat er gesagt, es ist eigentlich toll, wenn ihr mit wunderlichen Herren zusammen seid, also ungerechte Leute, und sagt, denkt dran, dass Jesus uns eine Spur gelassen hat, dass wir sollten nachfolgen seinen Fußstapfen. Da hat Jesus uns einen Weg gewiesen, der nicht widerschallt, als er gescholten wurde. Jesus haben sie den Weinsäufer genannt. Ausgerechnet Jesus. Und was hat Jesus gemacht? Nichts hat er gesagt. Nichts. Müssen wir wieder lernen. Der nicht widerschallt, da er gescholten ward. Das Unrecht aushalten, das ist ein seliger Zustand. Und für die beten, die uns das antun. Und das geht sogar weiter. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles wider euch, so sind damit. Aber wenn es gelogen ist, immer war es so schön, wenn unsere Kinder vom Religionsunterricht zurückkamen, haben sie immer wieder neue Sachen mitgebracht, was der Religionslehrer über die Evangelikalen erzählt hat. Und auch über meine Person, das hat man dann über die Kinder wieder sehr schön erfahren. Und meine Frau hat ein so gutes Wort gehabt, sagt, sei doch froh. Sei doch froh, wenn es gelogen ist. Du brauchst dich doch nicht rechtfertigen. Toll, machen Sie doch das auch mal. Ist doch gut, wenn es gar nicht wahr ist. Wenn es gelogen ist, ist es noch schön. Aber Sie brauchen sich doch nicht rechtfertigen vor den Menschen, die diese Sachen tun. In unserer Zeit ist ja so eine Hetze, dass man... Man sagt ja, die 50% der Leute sagen immer, was sie denken, weil sie gleich irgendwo als schlechter Mensch dargestellt werden. Tragen sie es doch, hat Jesus auch ausgehalten. Aber sie dürfen in einem seligen Zustand sein. Warum? Das Wichtigste ist, dass sie vor Jesus gerechtfertigt werden. Wenn er sie im Himmel freispricht, was wollen sie sich noch vor Menschen rechtfertigen, die sie sowieso nicht verstehen können? So sie allerlei Übles sagen und lügen. Es ist ja schön, dass es noch Parallelstellen gibt von den Seligpreisungen. Die stehen im Lukas-Evangelium, Lukas 6. Und da heißt es dann, wenn euch die Menschen verfolgen, das betrifft heute die Märtyrer-Christen, die verfolgten Christen in aller Welt, da sagt Jesus, springt in die Höhe, hüpft, hat es im alten Luther geheißen, hüpft. Warum? Weil Jesus für mich sorgt. Ich brauche mich nie vor Menschen verteidigen. Es war ja auch ein besonderer Reichtum für mich, dass ich 40 Jahre lang immer bei den verfolgten Christen auch so viel erleben durfte, angefangen von dem kommunistischen Block, noch in der schweren kommunistischen Zeit und dann in aller Welt, heute besonders in den Islamländern. Sie dürfen wissen, die verfolgten Christen sind viel, viel fröhlicher als wir alle, weil sie wissen, dass sie für Jesus leiden. Und diese verfolgten Christen, die bringen es fertig, dass die großen Zahlen, wo Menschen zum Glauben an Jesus kommen, überall in den Verfolgungsgebieten sind. Weil sie so fröhlich Jesus bekennen können. Es war ja ein Spiegelredakteur, der das Buch geschrieben hat, die 21. Das sind die, die dort an der Küste Libyens, ägyptische Arbeiter, die für ihre Familien in Ägypten Geld verdienen wollten und in diese orangen Roben gesteckt wurden. Die wurden noch 30 Tage, wurden die mit Gehirnwäsche traktiert, muslimisch, im Koran und im Islam, und sollten dann Jesus absagen. Da war noch einer dabei, das war ein Schwarzer, ein Ghanese, und die waren dort im Strand, ging ja bei uns durch die Fernseher, die Ägypter haben dann noch lieb das Band bis zum Ende angesehen, bei uns hat man es ja Gott sei Dank abgeschnitten, dass wir diese ganze Tötung nicht miterleben mussten. Und die haben alle nur gerufen, Jesus, mein Heiland. Und dann wurde der Kopf abgeschlagen. Und dieser Spiegelredakteur hat das Buch geschrieben, die 21. Und ich freue mich, dass es in meinem kommunistischen Verlag erschienen, im Rowohlt Verlag, nicht im christlichen Verlag. Und der Spiegelredakteur hat die Familien besucht in Ägypten, wo die Kinder sagen, mein Papa ist im Himmel und er hat das größte Lohn. Und ich freue mich so, dass er für Jesus das Zeugnis ablegen durfte. Wissen Sie das? Das ist bei Märtyrern, dass sie dieses Wissen und dass sie diese Geborgenheit haben im Glauben. Freut euch, selige Leute. Die Märtyrer haben einen ganz besonderen Platz. Offenbarung 6 steht das am Thron Gottes und sie werden bewahrt von ihm. Und wir brauchen uns nicht sorgen und wehleidig sein, sondern wir dürfen nur für sie beten, dass sie durchhalten. Und dass der Herr ihnen die Kraft zum Bekenntnis gibt. Und das ist so wunderbar für uns, dass wir wissen, es gibt eine Seligkeit, Diese Seligkeit können sie nicht machen. Da steht im Epheserbrief so schön, selig aus Gnaden darfst du sein. Aus Gnaden seid ihr selig. Und es ist eine Gnade Gottes, wenn du die Seligkeit erlangst. Nicht, wo du dein Ich verwirklichst, sondern wo Jesus in deinem Leben das Gottesreich beginnt. Und das ist heute Abend die herrliche Botschaft für uns. Jesus will sein Gottesreich bei uns beginnen. Das ist ganz anders als die Welt. Die Gottlosen könnte ich gar nicht verstehen, brauchen sie doch gar nicht. Aber das bricht schon hier an. Und was mich beeindruckt immer, das war so schön in dieser Tätigkeit, die ich in aller Welt haben durfte, das glaubt man doch gar nicht. Bei den Indianern, die leben in einer ganz anderen Kultur. Oder bei den Steinzeitmenschen in Papua oder ein Berliner Krankenpfleger, der war in Afrika, war der dort. Das brauche ich gar nicht mehr, vielen Dank, schon so vorbei. Der Krankenpfleger war dort bei den Mursi, die haben diese Lippen, wo so Döller da reingepresst sind, die Lippen, das ist in Südäthiopien, sind das diese Stämme, die Nomadenstämme, die dort leben, die waren alle nackt. Im Gottesdienst gehört 3 Stunden, da waren die Kalaschnikows zusammengestellt, das brauchen die für ihre Viehherden. Jesus, Leute, wo sein Reich angebrochen ist, ganz andere Kultur, aber Jesus lebt. Und sie haben nimmer das, dass sie einander hassen, wo sie die Gewehre nicht mehr gegen ihre Nachbarstämme richten, sondern den Frieden von Jesus leben. Und das passiert bei den Podi, die haben sie immer bekämpft und ganze Dörfer abgebrannt, dass sie eines Tages kamen. Und die haben im Nachbarvolk, wo so viel umgekommen sind, für die gebetet. Und dann brachten sie auf einmal, kam ein Sendbote und schickt uns auch die Boten des Friedens. Wir wollen sie hören, und dann hat bei den Podi eine Erweckung im Süden Äthiopiens begonnen. Ungeheuer, wie das geschieht. Das brauchen wir bei uns in Deutschland wieder. Dass Menschen erkennen, das muss gelebt sein. Der Dietrich Bonhoeffer hat einen wichtigen Satz gesagt. Nur der Gehorsame glaubt und der Glaubende gehorcht. Bei uns ist in der deutschen Sprache im Glauben das nicht drin, das aber im Neuen Testament in allen drin, dass im Wort Glauben der Gehorsam mit drin steckt. Du hast das nur, wenn du es auch umsetzt in der Praxis, in deinen schwierigen Lebensverhältnissen. Dort, wo du bist, immer unter wunderlichen Menschen, komischen Menschen, wo du bist, mit einer schwierigen Eigenart, aber du darfst es leben und dort dabei sein und das verwirklichen. Das ist so wunderbar, dass Jesus das macht aus Gnaden. Er kann es allein tun. Jetzt sind wir an dem wichtigen Punkt. Die Bergpredigt kann nur Jesus machen und er, der in deinem Leben der Herr sein will. So lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Er möchte in deinem Leben an der Stelle deines Ich sein und das verwirklichen. Darfst im Gehorsam folgen, im Glauben, Herr, fang du bei mir was Neues an. Das war herrlich in der Bekehrung, wenn wir sagen, ja, ich will nicht mehr selber mein Lebensschifflein führen, sondern Jesus und mich selber leiten und führen. Wir wollen noch beten. Herr Jesus, wir danken dir für die herrliche Zusage deines Reiches. Ganz herzlichen Dank, dass du uns die höchste Seligkeit versprichst. Wir haben das ja empfunden und erleben das. In so vielen Nöten, auch wenn wir oft verzweifelt sind über die Finsternis in unserem Herzen, über die Dunkelheit, über unser unreines Herz, über das Unrecht, das über unsere Lippen kommt, Herr, dass du uns neu machen kannst. Herr, wir können nur die Hände ausstrecken, arme Leute, und von dir alles empfangen. Du willst uns das schenken. Ganz herrlich, dass du das tust in aller Welt, unter allen Feldvölkern. Tu es auch in unserem Land wieder. Erwecke du deine Gemeinde, dass sie nicht große Pläne spinnt, sondern dass sie einfach in deiner Spur das Gottesreich anbrechen lässt. Dass das Reich Gottes wieder anfängt in unseren Heimatgemeinden, in unseren Hausbibelkreisen, in unseren Familien, in unseren Ehen, dass du regieren und leben kannst. Ganz herzlichen Dank, Herr, dass wir mit dir auch in diesen Abend gehen dürfen, dass du uns dies schenkst, dein Wort, und auch auslegst. Ganz herzlichen Dank. Amen.